So, ihr Lieben, Zeit, dass wir uns in einem ersten Schritt mit unserem großen Thema vertraut machen. Das Kapitel heute habe ich mal überschrieben, Karma, die Welt der Wünsche. Und es soll ein erster Anfang sein, mal eine Bestandsaufnahme aufzunehmen. Wir haben gestern ein bisschen schon probiert, uns an das Thema anzunähern. Ich habe das an dem Beispiel dieser Reisegruppe getan, dass uns sehr viele unterschiedliche Bedürftigkeiten und Anliegen der Menschen nahegebracht hat. Und ich will jetzt die Frage nochmal stellen, was ist Karma? Und einen näheren Blick darauf werfen. Wenn man eine ganz allgemeine, schlichte Formel sich erstmal merken will, könnte man sagen, Karma bedeutet Freude, Glück, Zufriedenheit, Genuss über den Kontakt der Sinne herzustellen, also über den Kontakt mit dem Außen. Und tatsächlich verfügt der Mensch ja über 5 äußere Sinne: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Das sind Fähigkeiten, etwas zu erleben, aber zugleich auch Dränge, etwas zu erleben. Und dann haben wir als 6. den sogenannten Geistsinn, der das Ganze irgendwie koordiniert und unter den Hut bringt. Ich werde das alles noch näher beschreiben. Wenn man sich diese Sinne anschaut, wird man schnell merken, dass die natürlich bestimmte Eigenschaften haben. Eine Eigenschaft ist, dass jeder Sinn für ein Spezialgebiet zuständig ist. Und die anderen Eigenschaften sehen wir zum Beispiel darin, dass bei diesen einzelnen Sinnen so eine Art Hierarchie vorhanden ist. Der höchste Sinn wird normalerweise immer bei dem Augsinn angesiedelt, weil der Augsinn das meiste an Informationen bringt. Man sagt ja, ein Bild zeigt mehr oder sagt mehr als 1000 Worte. Augsinn bedeutet, Umrisse, Farben, Formen wahrzunehmen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, mit diesem Augsinn ist auch oft Bedeutung und Sinn verbunden. Wenn wir beispielsweise einen religiösen Text lesen oder einen wissenschaftlichen Text, steht ja da mehr drin, als nur das Auge an Formen wahrnehmen kann. Dann wird normalerweise gesagt, folgt der Hörsinn, weil man da auch ähnlich wie beim Augsinn sozusagen über Räume hinweg wahrnimmt. Beim Hörsinn schon etwas weniger als beim Auge. Aber auch beim Hören ist natürlich gelegentlich Sinn mit dem Gehörten, mit den Schallwellen verbunden. Also wenn ich eine Buddha-Lehre höre, ist das etwas anderes, als wenn ich nur das Geräusch einer umstürzenden Tanne oder sowas mitkriege. Und die sogenannten primitivsten Sinne kann man zusammenfassen, riechen, schmecken, tasten, weil das eine Form der Wahrnehmung ist, wo man unmittelbar mit der sogenannten Materie in Kontakt kommt. Also ich kann etwas sehen, was hunderte von Metern entfernt ist, aber ich kann nur etwas tasten, was unmittelbar in meiner Nähe zu diesen entsprechenden Sinnesorganen sich befindet. Ihr habt gemerkt, dass bei diesen Sinnen 2 Dinge zusammenkommen. Einmal die Fähigkeit, etwas zu erleben, dann aber auch der Drang, etwas zu erleben. Und dass zu den jeweiligen Sinnen auch immer ein entsprechendes Objekt gehört. Also zu dem Auge gehört auch immer etwas Sichtbares, zu dem Ohr gehört immer etwas Hörbares. Und all das wird uns auch meistens irgendwie bewusst. Und das ist das, was der Buddha Tanha nennt. Durst. Durst ist dann der Fall, wenn ich einen Sinnesdrang habe, aber zugleich auch weiß, was zu diesem Drang passt. Also ich will nicht irgendwas erleben, sondern irgendwas Konkretes erleben. Und das alles findet im Geist statt. Das ist der 6. Sinn, den ich bisher noch nicht erwähnt habe, der aber alle 5 anderen koordiniert, der die Informationen, die über die 5 äußeren Sinne hereinkommen, zu einem Gesamtbild konstruiert, das Ganze noch bearbeitet, abspeichert und entsprechend umformt und alles damit macht, was der Geist meint, machen zu müssen. Und die Karma-Klassiker, wenn ich nochmal auf Durst zurückkommen darf, auf das Verlangen, auf das Erleben wollen. Die Klassiker haben wir gestern schon kurz angesprochen. Essen auf der einen Seite, Erotik auf der anderen Seite und die große Vielfalt von Musik hören, Unterhaltung, Spiel, Sport, Zerstreuung, also die ganze Bandbreite dessen, was sich im menschlichen Erleben zeigt. Guckt mal genauer hin, wird man feststellen, dass diese Dränge sehr unterschiedlich geartet sind. Man kann feststellen, dass es sehr grobe Dränge gibt, aber auch sehr feine Dränge und irgendwo zwischendrin mittlere. Nenn mal subjektive Beispiele. Also das Oktoberfest in München würde ich als einen groben Drang ansehen. Ja? Während beispielsweise der Besuch einer Ausstellung etwas mit feinen ästhetischen Genüssen zu tun hat. Dann wäre für mich ein Unterschied, ob ich an ein stark und gut ausgestattetes Frühstücksbuffet herangehe und das genieße oder ob ich auf dem Berg sitze und den Sonnenuntergang mir anschaue. Oder ob ich in ein Heavy-Metal-Konzert gehe oder ob ich mir geistliche Musik von Bach oder sonst was anhöre. Also das ist die ganze Bandbreite zwischen dem, was ich jetzt grob, fein und mittel nenne. Dazu kommt aber auch, dass diese Dränge unterschiedliche Stärken haben können. Es kann ja sein, dass ich für das eine Mal ebenso mich interessiere. Naja, gibt's auch. Oder dass ich mir sage, oh, das wäre doch was für dich, wäre ganz schön. Oder ich sage mir, ach, das muss ich haben, das will ich. Oder ich brauche das und krieg's, koste es, was es wolle. Und Ilse hat ja gestern schon mal angesprochen, die Süchtigkeit, sozusagen das ganze Extrem, dass man die Dinge braucht und wenn es das Leben kostet. Im Grunde ist Süchtigkeit immer vorhanden, aber es ist ein Unterschied, ob ich da mittendrin bin, völlig damit fixiert bin oder Dinge mal so eben mitlaufen. Und nun sollte man beides jetzt nicht miteinander verwechseln. Grob ist das eine, fein ist das eine und schwach und stark ist das andere. Das ist ja nicht unmittelbar identisch. Sagen Beispiel. Also es könnte ja sein, dass in mir noch Reste sind, des Verlangens zum Oktoberfest zu fahren. Aber dann gucke ich raus und sage, oh, schlechtes Wetter. Nee, dann lohnt sich das gar nicht. Ja? Also da ist ein schwacher, grober Drang, aber er ist schwach. Ich kümmere mich nicht groß drum. Und umgekehrt, ich lese in der Zeitung, dass irgendeine tolle Ausstellung in Amsterdam stattfindet. Da ist mir egal, welches Wetter es ist, was das kostet. Da muss ich hin. Das ist ein feiner Drang, aber er ist sehr stark ausgeprägt. Ja? Wie gesagt, diese beiden Dinge nicht miteinander verwechseln. Wenn man sich aber fragt, was hat denn jetzt den Vorrang? Was setzt sich immer zuerst durch? Da muss man sagen, das sind die starken Dränge. Nehmen wir nochmal das Beispiel vom Abend gestern, die Reisegruppe. Also wenn einer dringend aufs Klo muss, ja, so einfach ist das. Dann guckt er erstmal, wo ist hier eine Toilette? Und da ist ihm egal, ob der weltberühmte Dom XY nebendran ist. Und wenn er einen riesen Hunger hat, dann guckt er, wo ist der nächste Imbissstand? Und ist ihm auch egal, ob da irgendeine feine Madonna aus dem 13. Jahrhundert in einer Kirche oder im Museum präsent ist. Also das muss man auch unterscheiden, wie groß und stark sozusagen die Gemengelage der einzelnen Faktoren jeweils eine Rolle spielen, die insgesamt unsere Welt ausmachen. Das ist jetzt allgemein menschlich gesprochen, das war immer schon so und das ist nicht erst heute so. Aber mein Empfinden ist, dass wir in einer Welt leben, wo sich das Ganze noch sehr stark zugespitzt hat. Menschen, sage ich, waren schon immer in der Sinnenwelt, Sinnensuchtwelt zu Hause. Aber heute ist das Spaß suchen und das Spaß finden eigentlich mehr oder weniger im Mittelpunkt. Es hat wirklich übersteigerte Form mittlerweile hervorgebracht. Um das in einer Formel wieder zu sagen, der Mensch hat immer auf Konsum geachtet, aber heute haben wir keinen Konsum mehr, sondern Konsumismus, wo das Ganze im Mittelpunkt der Welt steht, im Mittelpunkt des Interesses steht. Und wir haben ja auch eine nie gekannte Fülle von äußeren Angeboten, die uns unsere Wünsche zumindest potenziell erfüllen können. Die sozialen Bedürfnisse gehen immer mehr zurück. Soziale Kälte breitet sich aus. Die Wissenschaft guckt nur, wo gibt es Vervielfältigung, wo kann ich das, was ich gerade erforsche, materiell verwerten, umsetzen. Unsere Wirtschaft ist gar nicht mehr darauf ausgerichtet, Bedürfnisse, die der Mensch hat, zu erfüllen, sondern Bedürfnisse neu zu produzieren, um sie dann zu erfüllen. Und das ist ein Stück weit schon eine perverse Lebenssituation. Und dazu kommt, das macht das Ganze wirklich problematisch, dass in unserer Zeit auch noch ein sehr schräges, schiefes Weltbild dominierend ist. Ja? Ich sagte schon, zwischenmenschliche Fragen, die sind alle natürlich noch da. Ich male ein bisschen schwarz-weiß, um die Entwicklung zu zeigen. Zwischenmenschliches geht in den Hintergrund. Wissenschaft guckt, wie kann ich jetzt diese Welt sozusagen erobern, gestalten, für mich nutzbar machen. Und vor allen Dingen der Aspekt der Religiosität geht verloren. Also die Dimension, die das Ganze etwas kritisch betrachten könnte, die auch mal hinter die Kulissen schaut, was steht denn jenseits dieser gesamten Karma-Welt, die gerät immer weniger in den Blick oder gerät aus dem Blick. Existenzielle Fragen stellen sich immer weniger. Die Fragen nach Transzendenz, nach Jenseits werden von vielen nicht mehr gestellt oder belächelt. Und das heißt ja praktisch, wenn ich auf Sinnengenuss aus bin, dann kann ich ja gar nicht mehr auf den Himmel hoffen, wo ich das vielleicht alles bekomme, sondern ich muss ja versuchen, die letzten Jahre, die ich noch zur Verfügung habe, dafür zu nutzen, um all diese Wünsche, die ich habe, möglichst noch da hineinzupacken und das Ganze zu befriedigen. Und das ist ein Geisteszustand, den der Erwachte mit einem Wort damals schon bezeichnet hat. Abhijja heißt es, wird oft mit Habsucht übersetzt, ist auch nicht verkehrt, aber es meint, dass sozusagen fixiert sein auf die sinnlichen Dinge. Nicht, dass die Sinnesdinge genießen sollen, das fixiert sein, das starre daran gebunden sein, das abhängig sein davon. So. Ich komme zum anderen Punkt, der das nochmal ein bisschen erweitert. Vielleicht habt ihr schon herausgehört, dass das Wort Karma so etwas wie eine Doppelbedeutung hat. Dahinter steckt im Grunde ein Spannungsfeld, ich nenne das mal eine Polarität zwischen Subjekt und Objekt, also zwischen Mensch und Welt. Wir haben hier nicht nur Sinnesdränge, sondern auch Objekte, die diese Sinnesdränge dienen sollen. Der Buddha nennt das Karma Guna, nicht die Sinnesstränge. Das sind wie, wenn ihr so wollt, Fäden, die zwei Enden haben. Das eine Ende ist das Wollen, das Begehren, und das andere Ende ist das Begehrte, also das, worauf sich unser Begehren richtet. Auf Deutsch, wir haben Begehrens- und Erlebenshunger, aber auch die Gegenstände, die das sättigen sollen. Wir haben einen Durst und haben aber auch eine Welt, die das Dürstende in uns befrieden soll. Mit anderen Worten, da wo Dränge sind, gibt es immer das entsprechende Pendant dazu. Wo eine Mangelsituation erlebt wird, eine Minussituation, zeigt sich immer zugleich das Gegenüber, was dieses Minus aufheben sollte. Bildhaft gesprochen, wir erleben ein großes Loch, aber daneben auch Sand, mit dem wir das Loch zuschütten wollen zumindest. Wir schaffen das ja gar nicht üblich. In einem Satz zusammengefasst, unsere existenzielle Situation, also die Lebenssituation, in der wir uns befinden, spaltet sich in zwei Hälften. Da ist das begehrende, verlangende Ich auf der einen Seite und da ist eine mehr oder weniger gewährende Welt draußen. Das ist morgens, wenn wir aufwachen und abends, wenn wir ins Bett gehen, ist es so und den ganzen Tag über ist es so. Diese Spaltung, diese Dualität. Und aus dieser Spaltung ergibt sich fast notwendigerweise eine gewisse Dynamik. Ich sehe was. Es steigt in mir ein Verlangen auf und ich versuche, dieses Verlangen zu befriedigen. So einfach ist das. In Pali ausgedrückt oder in der buddhistischen Psychologie ausgedrückt, da gibt es eine Wahrnehmung, Sanya. Da gibt es aus dieser Wahrnehmung entstehend Verlangen, Durst, Tanha. Und da gibt es aus diesem Durst erwachsend Chetana, die Absicht. Ich will das haben, was ich vorher wahrgenommen habe. Und weil wir, wie ich vorhin sagte, sechsfach strukturiert sind, über die sechs Sinne, fünf äußere, ein innerer, ist die Absicht eine sechsfache. Und das lassen wir uns bestätigen jetzt mal von dem Buddha. Diese sechsfache Absicht ist es, nämlich die Absicht auf Formen, die Absicht auf Töne, die Absicht auf Düfte, die Absicht auf Säfte, die Absicht auf Tastbares und die Absicht auf Gedanken. So, das ist erstmal eine Grundbeschreibung unserer Lebenssituation. Aber es ist immer das Gleiche, je näher man hinguckt, umso eher wird man feststellen, dass da noch tiefere Dinge dahinter stecken. Und so ist es hier auch, dass nämlich die Begehrensdinge, die wir im Auge haben, gar nicht an sich das ist, was wir wollen, das täuscht, sondern was wir wollen, ist das angenehme und befriedigende Gefühl, das diese Dinge auslöst. Die sind sozusagen nur Träger, nur Zubringer für etwas, was wir wollen, nämlich Befriedigung, Lust, ja, schönes Erleben. Und dieses Ganze ist, wie der Erwachte sagt und wie man auch aus eigener Erfahrung weiß, höchst subjektiv. Da gibt es ein kleines Gespräch, das von dem Erwachten überliefert ist, wo sich fünf Rajas, also fünf Könige der damaligen Zeit, zusammengesetzt haben und die haben sich unterhalten über Sinnesgenüsse. Und jeder hat gemeint, dass was anderes toll ist. Der eine hat gesagt, es kommt darauf an, dass man was Schönes sieht. Dann sagt der Nächste natürlich, ah ja, ist schon gut, aber was hören ist doch besser. Also sie konnten sich nicht einigen, welcher Sinnesgenuss denn jetzt der höchste ist. Was macht man in einem solchen Fall? Man geht zu dem Buddha und fragt ihn. Und er gibt nur folgende Antwort. Das Äußerste des Angenehmen bezeichne ich als den höchsten unter den fünf Sinnesgenüssen. Großer König. Formen, die für den einen angenehm sind, sind für den anderen unangenehm. Die Formen, von denen einer so befriedigt ist, dass er immer wieder denkt, das seien die vollkommensten, und dass er nach einer anderen oder höheren oder feineren Form kein Verlangen hat, diese Formen sind für ihn die besten, diese Formen sind für ihn die höchsten. Also in dieser Antwort steckt drin, dass es keinen Testsieger von Sinnesgenüssen gibt, keinen objektiven, den man feststellen kann, sondern dass es je nach der subjektiven Situation der Fall ist, dass der eine mehr dessen, der andere mehr was anderes präferiert. Der Buddha nennt also hier nur ein allgemeines Kriterium und sagt, das, was man sucht, was man wünscht, das ist die Ursache dafür, dass du etwas als angenehm oder unangenehm empfindest. Und das ist die Ursache dafür, was du am liebsten hast. Und was du am liebsten hast, das erscheint dir zugleich auch als das Wichtigste und Wertvollste. Nicht? Wieder ein Satz, den man sich merken kann. Die Reaktionen, die in uns stattfinden, angenehm, unangenehm, sind nicht abhängig von den Objekten selbst, sondern von unserer Beziehung zu den Objekten. Wenn wir was mögen, dann tut's uns wohl. Wenn wir etwas nicht mögen, dann tut's uns nicht wohl. Ja, und das ist der Grund dafür, warum wir praktisch, was dieselben Dinge angeht, doch in unterschiedlichen Welten leben. Atme mal durch, weil ich versuche, einen Schritt weiter zu gehen. Und zwar, wenn wir diese Gesamtkonstellation uns jetzt vor Augen führen, sehen wir uns ja mit einem gravierenden Problem konfrontiert, nämlich mit dem Problem, dass wir haben wollen auf der einen Seite und die Frage des Bekommens auf der anderen Seite haben. Also wie stehen das Wünschen und die Erfüllung von Wünschen in Übereinstimmung? Oder wie beziehen die sich aufeinander? Ist so, dass wir einen Mangel empfinden, Durst haben und darauf aus sind, diesen Durst zu erfüllen. Also wir müssen diese beiden Elemente zusammenbringen. Wir müssen etwas tun, damit Gefühlsbefriedigung entstehen kann. Wenn man das jetzt wieder psychologisch ausdrückt, die sechsfache Absicht hat im Auge, dass auf den 6 Bahnen des sinnlichen Erlebens die angenehmen Dinge auf uns zukommen. Und der Erwachte sagt, es geht nur über die 3 Ebenen der Aktivität, nämlich Denken, Reden, ja, und Handeln. Also das steht in Beziehung. Wir müssen gucken, dass diese beiden Ebenen der Existenz zueinander passen. Und dabei spielt unser Körper natürlich eine herausragende Rolle, weil dieser Körper 2 Dinge repräsentiert. In ihm sind auf der einen Seite alle Sinnendränge inkarniert. Die befinden sich ja entweder in Augen, in Ohren und. Und gleichzeitig ist der Körper wiederum das Instrument, das die Sinnesdränge im Körper befriedigen soll. Eigentlich eine verrückte Situation. Und das ist der Grund, warum der Buddha sagt, dieser Körper ist ein Gemächte des Durstes. Also der Körper ist nichts anderes als der Ausdruck, die Manifestation dafür, dass in uns 6 Durstformen, 6 Verlangensformen präsentiert sind. Und nochmal erwähnt, der Geistsinn ist immer der, der das Ganze kontrollieren und im Auge haben muss. Denn der Geist hat gespeichert, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, das ist angenehm, das ist unangenehm. Und der Geist weiß zugleich, wie man an das Angenehme kommt und das Unangenehme vermeidet. Also da haben wir diese Polarität zwischen Körperlichkeit und Geistigkeit, die in einer permanenten Wechselbeziehung zueinander steht. So, das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber das hat ja ganz banale menschlich alltägliche Schlussfolgerungen. Wir sind bei der Frage, wie komme ich an das, was ich haben will? Das ist die momentane Ausgangssituation. Und da sagt der Buddha, es ist ganz einfach, man muss auf der ganz vordergründigen Ebene versuchen, sich Wünsche zu erfüllen. Oder man kann es tun. Wie macht man das? Ja, man greift oder ergreift zum Beispiel einen Beruf. Man muss schaffen, damit man Geld hat, damit man sich das Notwendigste leisten kann und darüber hinaus, dass man sich auch das leisten kann, was man noch darüber hinaus hat. Klingt für einen Buddha erstmal ziemlich platt, ja? Und trotzdem sagt er, fangt mit dem ganz Einfachen erstmal an. Und das Zweite ist, ja, man muss sich um die Hausarbeit kümmern. Man muss gucken, dass die Wohnung sauber ist, dass die Wäsche gewaschen ist und dass es im Dach nicht reinregnet und. Und er sagt, wenn was kaputt ist, müsst ihr es reparieren. Und wenn ihr was verloren habt, müsst ihr es suchen, dass es wieder da ist. Wenn das schon nicht funktioniert, können alle weiteren und tieferen Dinge gar nicht eintreten. Und dann sagt er, achtet auf eure Gesundheit. Ich habe ja erwähnt, dass der Körper ein wichtiges Instrument zur Erfüllung von Sinneswünschen ist. Ja, was nützt es einem, wenn man alles hat, aber krank ist und kann es gar nicht genießen? Also sagt er, achtet darauf, dass ihr gesund bleibt, dass dieses Körperinstrument zur Verfügung steht. Bis hin zu dem Punkt, dass er sagt, putzt die Zähne. Wer kaputte Zähne hat, kann nicht richtig beißen. So weit geht es. Jetzt kommt das kleine Aber. Ich werde das noch weiter ausführen nachher. Wir stellen eines fest, dass sich das Bemühen um etwas nicht unbedingt bedeutet, dass das auch funktioniert. Ja? Und da haben die große Bandbreite, dass man sich auf den Kopf stellen kann und es kommt nichts raus, nicht? Und in anderen Zusammenhängen flutscht alles sozusagen von alleine. Also das muss man jetzt mal noch im Auge behalten. Wie kriegt man es denn hin, dass dieses Wünschen und Bekommen auch tatsächlich funktioniert, nicht nur theoretisch? Was ich bisher vorgestellt habe, ist jetzt, sagen wir, eher allgemein nachvollziehbar. Wer da näher hinguckt, kann sowas unter Umständen auch ohne einen Buddha rausfinden. Das ist jetzt nicht das große Geheimnis gewesen. Und ich gucke jetzt mal darauf, was denn der Buddha spezifischer noch empfiehlt in den Bereichen, die für uns nicht unmittelbar einsichtig sind. Also zunächst mal, das wiederhole ich einfach nur, die Karma-Problematik existiert. Wir sind in dieser Situation des Wünschehabens und des Wünscheerfülltbekommens. Und da sehen wir, dass die Menschen da ganz unterschiedlich drauf reagieren. Die einen sagen, ja, das ist doch normal. das ist das Leben. Was willst du denn? Das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt. Zweite Kategorie würde sagen, ja, das ist das Selbstverständlichste von der Welt, aber man muss aufpassen, dass man sich da nicht verliert, dass man bestimmte Grenzen einhält, dass man da keine Fehler macht, dass man nicht naiv in dieser Situation herumschwimmt. Und eine dritte Position, das ist eher das, was uns der Buddha langsam nahe bringt, hatte das gestern schon erwähnt, Leute, da seid ihr mittendrin, aber das ist ein Sumpf, da kann man nur untergehen. Guckt, dass ihr rauskommt. Das ist sozusagen die Langzeitperspektive. Und deshalb verstehen wir, warum der Buddha sehr differenziert mit dieser Frage umgeht. Der Buddha ist nie jemand, der schwarz-weiß malt, sagt hier alles gut, hier alles schlecht, sondern der Buddha hat immer einen näheren Blick, hat viele Abstufungen, Schattierungen, die er zu einem Thema nennt, und genauso ist es auch hier. Und da müssen wir wirklich ganz deutlich unterscheiden. Ich will es ganz, ganz tief und genau betonen, dass der Buddha im Zusammenhang mit Karma, mit Sinnen, Wünschen eine Doppelstrategie fährt. Doppelstrategie heißt auf der einen Seite, was unseren Geist angeht, unsere Einsicht angeht, völlig klar ist und sagt, da gibt es kein Vertun. Da, wo Karma ist, wo Karma vorherrscht, ist eine Situation des Unheils. Da ist auf Dauer kein Blumentopf zu gewinnen. Da muss der Mensch raus. Da müssen alle Wesen raus. Und das gilt gleichermaßen für seine Nonnen und Mönche und gleichermaßen für die Laien auch. Also da gibt es auf der Anschauungsebene keinen Unterschied. Karma taugt nichts. Aber, und das ist der wichtige Punkt für uns, was die praktische Umgehensweise angeht, da gibt es wirklich eine ganz genaue und wirklich genau einzuhaltende Unterscheidung. Bei seinen engsten Schülern, also den Ordinierten, da gilt, Karma so schnell wie möglich, direkt und restlos aus dem Leben auszusortieren. Und das ist überhaupt das Leben eines Ordinierten, also das klösterliche Leben, was nichts anderes bedingt oder beinhaltet, als sich von Karma frei zu machen. Alles andere ist sekundär. Bei den sogenannten Laien wird natürlich geguckt, wie ist deren innere Situation, wie ist deren äußere Situation. Und da wird immer gesagt, dass das mehr ein indirektes Vorgehen ist, ein längerfristiges Vorgehen, wo man also weder sich heute alles abkneift, was gar nicht geht und langfristig einem auch nur kaputt macht, noch auf der anderen Seite sich wild da in die Situation reinbegibt und naiv das genießt und heranrafft, was man alles so möchte. Und deshalb muss man, wenn immer man etwas von den Buddha-Anweisungen liest, diese Doppelstrategie im Auge haben, diesen Spannungsbogen im Auge haben, dass er wohl über transzendierende Dinge spricht, also wie man Karma übersteigen kann, wie man das hinter sich lassen kann, dass er aber auch großen Wert darauf legt, darzustellen, wie das ganze Vorfeld aussieht. Ja? Sozusagen die Bewegung in diese Richtung, dass man das machen kann. Und deshalb spricht er am Anfang gar nicht davon, wie wird man Karma los, sondern am Anfang spricht er davon, wie kann man in diesem System sich erstmal zurechtfinden? Wie kann man sich da erstmal auf eine Position hinbewegen, die einigermaßen befriedigend ist, dass man von da aus die weiteren Schritte gehen kann? Also, Frage, die er am Anfang und breit auch ausführt, ist, wie kann man denn Wohlstand erreichen? Wie kann man den Sinnesgenuss möglich machen? Und da gibt es, ich habe das zum Teil ja schon erwähnt, fast banal klingende Antworten dazu. Wiederholt sie nochmal. Das ist einmal angesagt, dass der Mensch arbeitet. Der bekannte Satz, da erwirbt sich ein Mensch durch irgendeine Arbeit seinen Lebensunterhalt. Also Berufstätigkeit, aber nicht irgendeine, sondern auch mit innerem Engagement. Fleiß, Übersicht, ja, Sorgfalt und all das, was dazugehört. Die Frage, passt auf euren Besitz auf, schont den, ja, geht mit ihm pfleglich um. Und vor allen Dingen guckt, wie mit eurem Besitz angemessen umgegangen wird. Und da kommen so Vorschläge wie, ja, ein Teil könnt ihr genießen, einen Teil müsst ihr wieder investieren, damit die Grundlagen der Existenz gegeben sind, und ein Teil, ja, legt euch auf die hohe Kante, damit ihr was habt, wenn irgendwas mal im Leben schief geht, ja. Auf Gesundheit hatte ich schon hingewiesen. Also all diese Punkte, die zunächst mit Nirvana und Brahma und so gar nichts zu tun haben, sondern sich erstmal beziehen auf die Karma-Welt selbst, in der wir uns bewegen, und darauf achten, dass man sich in dieser Welt zurechtfindet. Gesunde Ernährung übrigens, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Essen genießen will, okay, ja, steht für den Hausmenschen erstmal an. Aber wenigstens darauf achten, dass das einigermaßen in Ordnung ist. Das sind alles pragmatische Dinge, die, wie gesagt, man nachvollziehen kann, wenn man selbst mal mehr Achtsamkeit in die Richtung entwickelt. Aber es gibt auch viele Dinge, die man ohne Vertrauen in einen Buddha nicht mal akzeptieren würde, weil da aus einer anderen Dimension noch herausgesprochen wird, die nicht jedem ohne weiteres zugänglich ist. Also das sind Ratschläge, die ein gewisses Vertrauen auf die Weitsicht von höheren, höher entwickelten Wesen beinhaltet. Zum Beispiel eine Sache, die der Sariputta mal angesprochen hat. Der fragt den Erwachten eines Tages. Da geht es um den Erfolg von den Anstrengungen. Ich habe ja vorhin gesagt, sich anstrengen und Erfolg ist ja nicht immer identisch. Und da will der Sariputta jetzt wissen, wie hängt denn das genauer zusammen? Was ist wohl, Herr, die Ursache? Was ist denn der Grund, dass ein Geschäft von dem einen Betrieben fehlschlägt, von dem anderen Betrieben nicht nach Wunsch läuft, von einem dritten Betrieben nach Wunsch verläuft und von einem vierten Betrieben ihren Wunsch übertrifft? Ja, also, wie kommt's, dass der eine was macht, aber kommt was Unterschiedliches raus? Und er sagt, gut, kann ich dir erklären. Stell dir vor, da ist jemand beispielsweise, der einem Geistlichen etwas verspricht. So, er hat es ihm versprochen, hält es aber nicht. Das hat zur Konsequenz, dass sein Geschäft künftig fehlschlägt. Funktioniert nicht. Der andere verspricht was, hält's, aber nicht ganz. So ein bisschen Abstriche nachher. Ergebnis? Ja. Seine Bemühungen haben Frucht, aber nicht das, was er sich erwartet. Bleibt darunter zurück. Ein Dritter sagt was und tut genau das. Was erlebt er? Ja, in seinen weltlichen Dingen fährt er die Früchte ein, die Ernte ein, die er vorher gesät hat. Und ein anderer verspricht was, tut aber das Doppelte. Ergebnis? Ja, seine Geschäfte florieren nicht nur, sondern sie florieren besser, als er je gedacht hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel natürlich, um das Modell zu zeigen, wie karmische Zusammenhänge funktionieren. Und da heißt es im Kern, das ist die Aussage, das, was an Erleben an mich was von Erleben an mich herantritt, ist die Widerspiegelung dessen, was karmisch gesehen von mir ausgegangen ist. Das ist ja gar kein Geheimnis. Was das aber konkret heißt, dass die Welt, die ich erlebe, gewährende Welt, die ich erlebe, abhängig ist von meiner eigenen Großzügigkeit, meiner eigenen Gebefreudigkeit. Es kann sozusagen von außen nichts anderes kommen, als was nicht von mir irgendwann selbst mal ausgegangen ist. Und das formuliert der Buddha im Samyutta Nikaya mal so: Jene begüterten, überaus reichen, ausgesprochen vermögenden Familien mit beträchtlichen Besitzern Gold und Silber, von ansehnlichem Wohlstand und Habe mit reichlich Geld und Getreide. Alles sind sie nur durch Geben, ja, durch Ehrlichkeit und Selbstbeherrschung das geworden. Zu diesen positiven Auswirkungen, die diesen karmischen Hintergrund haben, gehören auch positive Auswirkungen jenseits des Todes. Ich sagte ja, wir sind jetzt in einem Bereich, wo es auch um Vertrauen geht, dass der Buddha etwas sagt, was wir nicht unmittelbar einsehen können. Und da sagte, ein Wohltäter, ein großzügiger Spender ist vielen Menschen lieb und angenehm. Hier und jetzt, ja. Nach dem Zerfall des Körpers schließlich, nach dem Tode gelangt er in glückliche Umstände zu himmlischem Dasein. Also hier ist eine Perspektive aufgetan, die sich unserem unmittelbaren Anblick entzieht. Da müssen wir den größeren Glauben und Vertrauen entgegenbringen. Ja, das ist so. Was aber in Bezug auf unsere Karma-Frage damit gesagt ist, ist ja was ganz Wichtiges. Hier wird nämlich ausgedrückt, dass die Erlebensmöglichkeiten, die Genussmöglichkeiten der Menschen, egal wie, immer ausgesprochen begrenzt sind im Vergleich zu den Genussmöglichkeiten, die sich bei den Devas eröffnen. Klammer, immer im Zusammenhang mit Dana. Ihr kennt das Beispiel wahrscheinlich, wo der Buddha einen Stein aufhebt und ich sage, guckt euch den Stein an und guckt euch den Himalaya an. Dieser Stein, der steht für die Genussmöglichkeiten eines Königs auf der Erde, eines menschlichen Königs. Und das Himalaya-Gebirge, das repräsentiert die Genussmöglichkeit der Devas. Also das steht überhaupt nicht in einem Verhältnis, wenn man das zueinander sieht. Allerdings sagte er, erwarte auch, dass dieses sich innere hin entwickeln zu den Deva-Bereichen mehr erfordert als nur in Anführungsstriche Dana. Da braucht es zusätzliche, am besten zusätzliche andere Qualitäten auch noch. Sei wahrhaft, diene nicht dem Zorn und gib da, wo man Hilfe braucht. Durch diese drei Gewohnheiten erhebst du zu den Himmeln dich. Das ist ein Dhammapada-Vers, in dem das zusammengefasst ist. Also Aufrichtigkeit heißt, um des eigenen Genusses willen nicht auf Wahrheit verzichten, die nicht irgendwo wegdrängen und die Dinge anders darstellen, als sie will. Ehrlich sein. Was unter Menschen ab und zu vorkommt, ja, aber bei den Devas eine Selbstverständlichkeit ist, man sagt, was ansteht. Sanftmut wäre der nächste Aspekt. Ja, wie viel Ärger und Zorn und Auseinandersetzung gibt es um Sinnesdinge? Wenn man die herabfährt, die immer mehr aussortiert und sozusagen eine Engelsgeduld erwirbt, dann hat man natürlich die inneren Voraussetzungen und Qualitäten, um in einem Deva-Bereich zu erscheinen. Und das letzte bzw. erste hatte ich schon genannt, das ist die Großzügigkeit, nicht? Das Geben, diese Haltung des Gewährens, das ist und bleibt die Grundvoraussetzung dafür, dass auch die Welt eine Gewährende ist. Wenn ich in mir himmlische Qualitäten entwickle, daraus übermenschliche, engelhafte Art und Weise des Verhaltens zeige, muss daraus auch später eine Erscheinung hervorgehen, die man himmlisches Erleben nennt. Anders formuliert, wenn ich nicht nur selbst genieße, sondern andere genießen lasse, dann muss das zur Folge haben, dass die Welt mich auch genießen lässt, dass sie mich beteiligt an dem, was sie sozusagen zur Verfügung hat. Und letztens, das sei auch noch erwähnt, dass das breiteste Fundament ist, um in Deva-Bereiche zu kommen, mindestens die 5 Silas einzuhalten. Nicht? Das ist das Allermindeste. Denn wer diese 5 Übel von sich hält, also töten, stehlen etc., wer diese 5 Übel von sich hält, der gilt für wahr als sittenrein. Und wenn der einst sein Leib zerbricht, kehrt himmelwärts der reiche Mann. Spätestens jetzt sollte man versuchen, ein Missverständnis aufzuhalten, zu klären oder beiseite zu räumen. Denn man könnte jetzt die Schlussfolgerung ziehen, ja, gucke mal, der Buddha lädt doch geradezu ein zum sinnlichen Genuss. Er sagt doch, wie man sich das alles verschafft. Und er sagt auch noch dazu, wie man das steigern kann, also über das menschliche Maß hinaus. Was habt ihr denn alle, ihr Buddhisten? Der Buddha lädt uns doch ein, dass wir diese Welt genießen. Also das wäre vermutlich ein großes Missverhältnis und Missverständnis. Denn was ich bisher aufgezeigt habe, ist eigentlich nur, was der Buddha in Bezug auf die Gesetzmäßigkeiten dieser Existenz aufzeigt. Er sagt, geben erzeugt bekommen. Das ist jetzt Fakt. Damit hat er noch nicht wirklich die Eigenheiten von Karma näher betrachtet und hat noch nicht gerade die Begrenztheiten gesehen. Denn selbst der normale Mensch merkt ja, und wir werden das noch ausführlich betrachten, dass mit den Sinnendingen ja nicht wirklich alles so toll ist, dass da viele Haken und Ösen mit verbunden sind. Um das an der Stelle mal platt zu machen, der Buddha empfiehlt einen mittleren Weg. Also nicht sich jetzt naiv in diesen Sinnestaumel und Trubel hineinwerfen und hineinbegeben, darin schwelgen. Auf der anderen Seite aber sich nicht auch schmerzhaft alles verbieten, sich alles abknapsen, was da wohltut. Denn das Erste wäre auf Dauer zerstörerisch, nicht? Hinein. Und das andere wäre gar nicht möglich, von heute auf zu sagen, nichts mehr, Ausschluss. Sondern man muss einen geschickten Weg finden, um von A nach B zu kommen. Also wenn man im Sumpf ist, muss man geschickt steuern, dass man aus diesem Sumpf herausgeht. Und da gibt es eine Lehrrede, die zu lang ist, um sie jetzt ausführlich darzustellen, wo er so verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von guten und schlechten Eigenschaften aufzeigt. Und ich will jetzt nur mal die Ideallinie vorstellen, die der Buddha empfiehlt. Zum Nachlesen vielleicht ist die A10.9. Also Ideallinie, wie man mit Sinnesdingen im Sinnesbereich umgeht. Der sinnlich genießende Hausvater, der bei der Genusssuche rechtlich und gewaltlos vorgeht, mit den rechtlichen und gewaltlos erworbenen Genussmöglichkeiten sich selbst glücklich und zufrieden macht, teilt und Gutes tut und diese sinnlichen Genussmöglichkeiten genießt, ohne sich in sie zu verstricken, ihnen nicht verfällt, sich nicht vergeht, einen Blick für das Entrinnen hat. Dieser sinnlich genießende Hausvater ist von diesen 10 Arten die Spitze, der erste, der vorderste, der höchste oder edelste. Das habt ihr jetzt gehört, das rauscht natürlich an einem vorbei. Ich sage nur, in diesem komprimierten Absatz steckt alles drin, was wir an Orientierung haben müssen, um in diesem Bereich uns richtig zu bewegen. Das will ich nochmal kurz zusammenfassen. Was der Erwachte im Kern sagt, ist, legt an alles, was ihr tut und lasst, 3 Prüfkriterien an. Das erste ist, wie kommt ihr zu den sinnlichen Dingen? Wie kommt ihr zu den Genüssen? Zweitens, wie geht ihr mit den Sinnendingen um? Und drittens, wie schätzt ihr die Gesamtlage ein? 3 kann man zählen. Was heißt das im Einzelnen? Man soll bei der Genusssuche rechtlich und gewaltlos vorgehen. Das betrifft die Erwerbsstrategie. Wie komme ich an das, was ich will? Und da ist es klar, dass ihr sagt, ihr könnt euch die Dinge aneignen, aber achtet drauf, dass das passiert, ohne dass die Silas übertreten wird. Also man kann so reich werden, wie man will, wenn man darauf verzichtet, andere zu betrügen, andere zu beklauen, irgendwie List anzuwenden, ausbeuterisch tätig zu sein, Unterschlagung und zu verwenden. Dann kann man das alles machen. Ehrliche Arbeit und Fleiß hatte ich ja schon erwähnt. Und der Hintergrund ist, dass ein unlauterer Erwerb von den Dingen eine Belastung für die Zukunft ist. Was ich mir jetzt sozusagen unterschlage, aneigne, obwohl es mir nicht gehört, wird mir künftig fehlen. Das ist ein Kredit, den ich irgendwann zurückzahlen muss. Zweitens betrifft das Konsumverhalten. Wie gehe ich mit den Dingen um, die ich habe? Und da sagt er, das geht darum, sich selbst glücklich und zufrieden machen. Ja, klingt erstmal komisch, aber es gibt ja genug Leute, die haben jede Menge Sachen, aber genießen sie gar nicht. Horten sie, bewahren sie, schließen sie weg. Und hier wird gesagt, nein, wenn du was hast, sollst du es auch in deinem Rahmen genießen, damit du nicht innerlich verkümmerst, damit du nicht selbst eng wirst, damit du nicht Geiz gegen dich selbst entwickelst, sondern dass du begreifst, dass Freude auch ein Schritt nach vorne sein kann. Also fall nicht hinter die Freude zurück, sondern benutz die Freude, um über die Freude hinauszugehen. Also man soll das eigene Gemüt dadurch auch nicht verengen, dass man auf Genuss verzichtet. Der nächste Schritt ist, Gutes tun und teilen. Ja, wie viele Leute gibt es, die haben was, aber genießen das für sich allein. Und hier wird gesagt, ja, weite doch die Genussmöglichkeiten aus. Achte doch darauf, dass auch andere was davon haben. Teile das, was du zur Verfügung hast, und nutze die Sinnendinge, um auch andere Menschen glücklich zu machen. Hintergrund, wenn man die eigene Egozentriertheit aufgibt, nicht? Wenn man in die Übung des Gebens und Loslassens hineinkommt, ist das die beste Zukunftssicherung, die man sich überhaupt gönnen kann, weil man da die Gewähr hat, dass das alles irgendwann auch auf einen wieder zurückkommt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das dritte Prüfkriterium ist die Langzeitperspektive. Wo geht denn das Ganze hin? Und da ist die Botschaft des Textes, man soll sinnliche Genussmöglichkeiten genießen, ohne sich in sie zu verstricken. Das meint, ja, genießt die Dinge, aber geht nicht in ihnen auf. Macht es nicht zum Lebensmittelpunkt. Seid nicht auf sie fixiert. Nicht, genießt nicht rauschhaft, dass ihr alles andere drauf vergesst. Seid nicht Sklaven eurer eigenen Leidenschaft. Also bewahrt ein gewisses Maß im Zusammenhang mit Genuss. Und ein Unterpunkt davon, Fritz hat es übersetzt, sich nicht vergehen. Ich verstehe nicht, was er mit meint. Im Pali heißt es Adinava Dasavi. Man soll wörtlich das Nachteilige sehen. Ja, man soll auch die Schattenseiten sehen. Adinava ist das Hindernis, der Nachteil, das, was nicht passt. Also auch beim Genießen mitreflektieren, das ist noch nicht alles. Da ist mancherlei verbunden, was nicht wirklich taucht. Wird nur ausführlich Thema sein. Wir sind noch bei der Zukunftsperspektive. Und da ist der weitere Aspekt, man möchte einen Blick für das Entrinnen haben. Genießen? Ja. Genießen? Aber. Das ist mein Zustand jetzt. Aber ich weiß, das ist ein Auslaufmodell. Ich weiß, ich werde nicht dabei bleiben. Ich weiß, es gibt etwas Besseres, was Befriedigenderes, und ich entwickle mich in diese Richtung. Ich werde also aus der Situation, in der ich lange, lange Zeit existenziell gefangen war, werde ich mich herausbewegen. Und das nicht nur vom Verständnis her. Ich weiß, dass es eine Alternative gibt, sondern auch von der spirituellen Praxis. Ich bemühe mich darum, auf diesem Weg auch voranzukommen. Und gerade diese dritte Eigenschaft, dieser dritte Komplex ist für uns von einer gewissen Bedeutung, weil das nämlich eine Zwittersituation beschreibt. Und ich behaupte mal, wir sind in dieser Zwittersituation, in dieser Übergangslage, dass wir einerseits etwas hinter uns gelassen haben, nämlich den naiven Glauben, in dieser Sinnenwelt könnte man das erreichen, was man wirklich erreichen will. Das wissen wir nun mittlerweile alle, dass das es nicht sein kann. Aber wir haben noch jede Menge vor uns, denn die Einsicht, Karma taugt nichts, bedeutet ja nicht, dass wir dann Karma-Verlangen auch schon hinter uns haben. Und das ist ja unser Widerstreit, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind. Der Geist sagt, es taugt nichts. Ja, aber unsere inneren Dränge sagen, ich will es aber. Es tut mir aber gut. Ich brauch's noch. Ja? Und in diesem Hin und Her bewegt man sich. Ist doch schön. Nein, taucht aber nichts. Ja? Und das, sag mal, Tröstende dabei ist, dass es dem Buddha, also noch kein Buddha war, genauso gegangen ist. Er hatte auch diesen Widerspruch in sich erfahren. Und das will ich zum Abschluss nochmal vorlesen. Auch ich, sagte der Bodhisattva, hatte schon vor der vollen Erwachung als unvollkommen Erwachter, Erwachung erst erringender, den Satz unbefriedigend sind die Begierden, voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt, der Wahrheit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt. Doch außer den Begierden, außer dem Schlechten, fand ich keine Glückseligkeit und nichts Besseres. Und so gewahrte ich denn, dass ich eben immer noch um die Begierden herumtanzte. Sobald ich aber den Satz »Unbefriedigend sind die Begierden«, voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt, sobald ich das der Wahrheit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt hatte und außer den Begierden, außer dem Schlechten Glückseligkeit gefunden hatte und Besseres, so gewahrte ich, dass ich nicht mehr um die Sinnendinge herumtanze. Und das ist die Botschaft, die wir sozusagen von dem heutigen Vormittag auch mitnehmen, dass es unsere Aufgabe ist, diese unterschiedlichen Gewichte in uns mit der Zeit zu verlagern. Wenn es gelingt, dass das innere Wohl zunimmt, im selben Maße verblassen die Verlockungen von außen. Wenn ich eine starke innere Freude habe, dann verblasst der Reiz von sinnlichen Objekten. Wenn ich an innere Eigenständigkeit, Selbstständigkeit zunehme, hört Abhängigkeit von außen auf. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Und jetzt letzter Punkt. Wenn ihr meinen Vortrag nun mal Revue passieren lasst oder die Aussagen des Erwachten Revue passieren lässt, dann werdet ihr merken, dass der Buddha unterschwellig schon eine ganze Menge von inneren Wohllieferanten gemerkt hat und uns mitgeteilt hat. Und genau das ist es, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten sollen. Ich nenne nur drei. Wenn jemand bei dem Erwerb von Sinnesdingen ethische Standards einhält, das ist das Mindeste, dann wird er mit sich im Reinen sein. Der Buddha nennt das das Wohl der Vorwurfsfreiheit. Und das ist schon sehr, sehr viel wert, wenn man sagt, alles, was ich hier habe, habe ich mir selbst erworben, ehrlich und rechtmäßig und muss nicht mit meinem inneren Gewissen kämpfen. Das hättest du damals nicht tun sollen. Und schon das ist ein Wohllieferant, den man meistens gar nicht genug beachtet, der aber die Basis ist von allem, was danach folgen kann. Das zweite hatte ich bezeichnet mit Teilen und Gutes tun. Das ist das innere Wohl, das auftaucht im Zusammenhang mit Großzügigkeit, mit Dana, mit Geben, was einem von innen heraus eine Art Befriedigung, ein mit sich im Reinen sein, ein sich Wohlempfinden präsentiert. Und das Letzte ist auch, finde ich, extrem wichtig, wenn man das Gefühl hat, ich weiß jetzt endlich, worum es in meinem Leben geht. Ich habe endlich die richtige Orientierung. Ich kenne das Ziel, ich kenne das Vorgehen, dann hat man das Wohl der Orientierung, nicht? Das Wohl der Sinnhaftigkeit des Lebens. Und das sind die drei grundlegenden Einstiegsfaktoren. Und wenn sich das steigert, wie der Erwachte gesagt hat, wenn man das bis zu Piti hineinschafft, also all diese inneren Wohlanteile mehrt, verstärkt, sammelt, bis das zu Piti kommt, dann ist der entscheidende Knackpunkt erst erreicht, weil wo Piti ist und mehr, da sind die Karma-Dinge so angeknackst, dass sie sich auf Dauer nicht mehr halten können. Und das wäre unsere Strategie. Zu wissen, um was es geht, theoretisch, von der Anschauung her, und praktisch die Gewichte langsam zu verschieben, dass die Abhängigkeit von äußerem Wohl sich mehr hinwendet zur, ich sag ruhig, Abhängigkeit von innerem Wohl, bis das am Ende auch noch aufgelöst ist. Und mit dem, was wir heute Morgen gehört haben, ist meine Hoffnung, haben wir jetzt auch genügend Vorbereitung, um die näheren Fragen, die sich aus unserem Thema ergeben, entsprechend auch angehen zu können. Und dann machen wir einfach morgen weiter.